HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Der Fall Aileen erschüttert ganz Deutschland, auch viele Menschen hier in Hessen. Das 14-jährige Mädchen war in der Nähe von Freiburg verschwunden. Am vergangenen Freitag haben Ermittler schließlich ihre Leiche am Teufelssee in der Wetterau bei uns in Hessen gefunden. Die Behörden haben einen Tatverdächtigen festgenommen und es soll nach HR-Informationen ein Mann aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis sein. HR-Inforeporter Arne Bartram fasst zusammen, was bisher zu diesem Fall bekannt ist.
Aufregung in Waldsolms. In der kleinen Gemeinde in der Nähe von Wetzlar leben etwa 5000 Menschen. Einer von ihnen soll nach HR-Informationen der Beschuldigte im Fall Aileen sein. Der 29-Jährige ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter und sitzt in Untersuchungshaft. In Waldsolms treffe ich Anwohner Michael Hamp. Er hat mir erzählt, dass er vergangene Woche einen großen Polizeieinsatz im Haus des Beschuldigten gesehen hat.
Auf der rechten Seite sehe ich 4 Mannschaftswagen, Polizeiwagen, das ist schon sehr ungewöhnlich. Dann auch wohl noch Hundestaffeln dabei, also Schäferhunde sah ich dabei. Die meisten Polizeikräfte waren wohl in dem Haus.
Vor Ort wird viel über den Beschuldigten geredet. Vor dem Mikro wollen nur wenige etwas sagen. Die Staatsanwaltschaft Gießen will sich aktuell nicht zum Beschuldigten äußern. Sie ermittelt weiter die genaue Todesursache der Leiche, die Ende vergangener Woche im Teufelssee bei Echzell in der Wetterau gefunden wurde. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger.
Wir haben ja eine Obduktion angeordnet, die wurde durchgeführt. Leider konnten wir bislang keine Todesursache feststellen. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat aber ergänzende Untersuchungen in Auftrag gegeben, um einfach zu schauen, ist da vielleicht ein Vergiftungshintergrund, wurden da Drogen eingenommen, um diesen Todesfall gegebenenfalls erklären zu können. Das ist das, was jetzt ansteht und gegebenenfalls auch nochmal Suchmaßnahmen im Bereich des Sees.
Aileen war in ihrem Heimatort in der Nähe von Freiburg verschwunden. Deshalb ist aktuell die Staatsanwaltschaft dort federführend. Das könnte sich aber noch ändern.
Wir versuchen gerade aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse festzustellen, wo ein etwaiger Tatort liegt. Das kann am Verschwindeort sein in Freiburg. Sollte sich aber herausstellen, dass beispielsweise die Tötung in Echzell am See stattgefunden hat, was es zu überprüfen gilt, dann kann auch das Verfahren nach Hessen abgegeben werden, in dem Fall dann an die Staatsanwaltschaft Gießen.
Auch in der Wetterau sind die Menschen geschockt von dem mutmaßlichen Verbrechen. Hans-Joachim Stever lebt in der Nähe vom Teufelssee und hat die Suchaktion der Polizei miterlebt.
Ein Hubschrauber, der hat stundenlang hier gekreist und da habe ich noch gedacht, ist immer ein Bankräuber oder irgend so ein Flüchtiger. Da habe ich schon gedacht, irgendwas ist da los.
Auch seine Frau Gabriele Stever kann immer noch nicht fassen, was da wohl in ihrer eigentlich so ruhigen Gegend passiert ist.
Das bedrückt mich. Es tut mir leid. Weil mir hat selber eine Tochter, kann ich jetzt heulen.
Sowohl hier am Fundort der Leiche als auch im rund 35 Kilometer entfernten Wohnort des Beschuldigten hoffen die Menschen, dass der Fall bald genau aufgeklärt werden kann.
Ein Bericht von Reporter Arne Bartram war das zum Fall Aileen. Der mutmaßliche 29-jährige Täter soll aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis kommen. Er sitzt in U-Haft. Es klingt wirklich sehr beängstigend. Ein 20-Jähriger aus Nordhessen soll Sprengkörper gebaut und versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Marvin E. Er sitzt seit seiner Festnahme im September 2021 in Untersuchungshaft und jetzt hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess begonnen gegen den mutmaßlichen Rechtsextremisten. Marvin E. hat laut Bundesanwaltschaft im Sommer letzten Jahres beschlossen, innerhalb von 3 Jahren in Deutschland einen Rassen- und Bürgerkrieg zu entfachen. HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka haben wir gefragt, wie er das denn machen wollte.
Ich würde sagen, mit sehr, sehr viel Energie jedenfalls, wenn stimmt, was die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklageschrift zusammengesammelt hat. Er hat nämlich viel bestellt im Internet. Zündschnüre, Stahlkugeln, jede Menge verschiedene Chemikalien, eine Kamera zur Überwachung, also dass er selber schauen kann, ob er auch Erfolg hat mit dem, was er so vorhat. Dann hat er Gemische hergestellt, sagt die Bundesanwaltschaft, also Sprengkörper, richtig heftige Sprengkörper mit einer immens hohen Sprengkraft. Er hat einen Koffer sich gebastelt, mit Stahlkugeln ummantelt. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was dieser Mann vorhat, wenn stimmt, was die Bundesanwaltschaft da so zusammengesammelt hat.
Und was für einen Eindruck hat der Angeklagte gemacht?
Ja, genau, nicht so einen Eindruck, den ein Mensch macht, wenn man hört, was ihm die Bundesanwaltschaft da so vorwirft. Also ich würde sagen, wir haben es hier mit einem wirklich sehr, sehr jungen Menschen zu tun. also auch optisch jungen Menschen. Der hat ein richtiges Bubi-Gesicht, würde ich das nennen. Also ganz weiche Gesichtszüge. Er trägt die Anstaltskleidung, also das ist in Hessen ein weinrotes T-Shirt und eine schlammfarbene Hose. Da versinkt er fast drin. Er wirkt artig, wenn er so zuhört. Mehr kann ich noch nicht sagen, weil er sich heute noch nicht geäußert hat. Das soll in anderthalb Wochen der Fall sein. Und er sagt, er werde sich sehr ausführlich äußern.
Der Staatsschutzsenat muss ja entscheiden, ob das Jugendstrafrecht für den Angeklagten hier gilt. Was würde das denn bedeuten? Auch das haben wir unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka gefragt.
Im Jugendstrafrecht haben wir den Erziehungsgedanken im Vordergrund. Also wir wollen erreichen, dass gerade so junge Menschen bessere Menschen werden, weil wir davon ausgehen, dass junge Menschen deutlich mehr formbar sind als erwachsene Menschen. Und deshalb sanktionieren wir hier nicht einfach nur, was jemand gemacht hat, wenn er gegen unsere Ordnung verstoßen hat. In diesem Fall ist es ja richtig heftig, sondern wir versuchen auch erzieherisch auf diesen Menschen einzuwirken, anders als im Erwachsenenstrafrecht. Da spielt das keine Rolle mehr. Und faktisch heißt das, im Jugendstrafrecht ist die Höchststrafe 10 Jahre und im Erwachsenenstrafrecht geht sie eben bis zur lebenslangen Freiheitsstrafe.
Der Prozess gegen Marvin E. hat nun am Frankfurter Oberlandesgericht begonnen. HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka hat für uns berichtet.
HR-Info.
Schon länger herrscht dicke Luft im Universitätsklinikum Gießen und Marburg im Kollegium. Wegen chronischer Unterbesetzung und auch wegen der Sorge, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung bald sogar noch schlechter werden könnten. Der Hintergrund: die Übernahme des Krankenhausbesitzers Rhön AG durch den Konzern Asklepios. Außerdem gibt es komplizierte vertragliche Streitigkeiten, die seit Monaten zwischen dem Land Hessen und Rhön AG schwelen. Und deshalb gibt es dort wieder Warnstreiks der Beschäftigten. Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat berichtet.
Sie sind laut bei der Kundgebung am Uniklinikum in Gießen, die Streikenden. Aufgerufen sind hier alle, die keine Medizinerinnen und Mediziner sind. Pflegende, Technikerinnen und Techniker, Physiotherapeutinnen und Therapeuten, Menschen aus der Versorgung. Ihnen allen geht es um die berufliche Zukunft. Die Gewerkschaft Verdi fordert dringend einen Tarifvertrag, der die Beschäftigung sichert. Daran fehlt es aktuell, erklärt Stefan Röhrhoff von Verdi.
Hintergrund ist, dass wir schon mal eine tarifvertragliche Regelung hatten. Die ist aber ausgelaufen. Und der andere Hintergrund ist, dass es ja eine Vereinbarung zwischen dem UKGM und dem Land Hessen gab, die auch diese soziale Komponente der Beschäftigungssicherung kannte. Und dieser Vertrag ist ja jetzt seitens des Rhön-Asklepios-Konzern gekündigt worden. Und wir machen uns große Sorgen, dass ab dem 1. Januar nächsten Jahres der Konzern Rhön-Asklepios anfängt, Stellen auszugründen, Azubis nicht mehr zu übernehmen, um Geld zu sparen, um noch mehr Geld zu verdienen mit dem UKGM.
Die Lage ist ernst. Sehr ernst. Denn aufgrund der fehlenden Perspektiven überlegen sich viele Auszubildenden hier ganz genau, ob sie bleiben wollen. So wie Rea. Sie ist gerade im 3. Lehrjahr und berichtet, wie eng es auf den Stationen manchmal ist.
Ja, sehr unterbesetzt, wie wahrscheinlich auf vielen anderen Stationen. Es ist wirklich sehr stressig und schwierig. Ich weiß nicht, ob ich lange hier bleiben würde, um ehrlich zu sein, wenn es so bleibt wahrscheinlich.
Dass es besser wird, danach sieht es gerade nicht aus. Die Beschäftigten fühlen sich von der Klinikleitung nicht ernst genommen. Die Leitung des Uniklinikums wollte sich auf HR-Anfrage nicht äußern. In einer Pressemitteilung erklärt man lediglich schriftlich:
In der jetzigen Situation, mitten in den Verhandlungen mit dem Land Hessen und immer noch ohne konkrete Ergebnisse, sieht die UKGM-Geschäftsführung jedoch keine Grundlage für einen Beschäftigungstarifvertrag. Daher fordern wir unsere Beschäftigten auf, sich nicht an den Arbeitsniederlegungen am 2. und 3. August zu beteiligen.
Auf eine wirklich ernst gemeinte Perspektive der Klinikleitung warten die Beschäftigten und Gewerkschaftsvertreter bisher vergebens, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Marcel Ibernick.
Es müsste endlich mehr erfolgen als nur Worte. Die Mitarbeiter, die vor Ort sind, die noch hier die Fahne hochhalten, auch für den Arbeitgeber im Sinne von, ich springe ein, ich mache alles, damit der Betrieb aufrechterhalten bleibt, auch die brauchen ein bisschen Pflege. Nicht nur ein bisschen, sogar viel Pflege mittlerweile.
Mittlerweile ist August. Für einen Sicherungsvertrag wird es langsam höchste Zeit. Dass die Forderungen der Gewerkschaften und die Streiks wirklich etwas in den Köpfen der Geschäftsleitung verändern, das glaubt David Hennig nicht. Er arbeitet als Pfleger auf der kardiologischen Intensivstation.
Also ich habe wenig Hoffnung, dass das Asklepios von sich aus sagen wird, naja gut, wenn ihr jetzt hier das blöd findet, dann machen wir das halt nicht. Ich hoffe, dass auch eine Landesregierung mehr Druck auf diesen Konzern ausübt und dass man eben halt dann so versucht und dahin bekommt, dass dann eben halt das nicht so passiert, wie sich das aktuell abzeichnet. Und wie man es ja auch aus anderen Asklepios-Kliniken kennt.
Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat über den Warnstreik unter anderem des Pflegepersonals der Unikliniken in Gießen und Marburg. Überall ist die Rede vom knappen Erdgas. Und hinzu kommt, dass die angekündigte Gasumlage ja das Heizen noch teurer macht. Viele Hessen machen sich Gedanken über Alternativen. Sehr beliebt in diesen Tagen sind Heizgeräte. Vom Heizlüfter über den Radiator bis zum Glaskonvektor. Alles Geräte, die strombetrieben für Wärme sorgen sollen. Die Lage hat einen Boom ausgelöst. Jutta Nieswand berichtet.
Heike Hellmund in Frankfurt blickt sorgenvoll in den Winter, wenn es eben doch mal kalt werden sollte. Deshalb hat sie für ihre Wohnung jetzt schon vorgesorgt.
Ich wohne im Neubau und er ist gut isoliert. Ich habe eine Fußbodenheizung und habe mir einen Glaskonvektor gekauft. Es ist eigentlich ein fahrbarer Heizkörper. Der hat aber nicht diese Rippen, die man kennt von früher. Das ist ein sehr schönes Designmodell auf Rädern. Kann man verschieben und wenn man kleine Räume hat, hoffe ich, dass man damit ganz gut alles warm kriegt.
Im Elektrofachgeschäft EP Fischer in Frankfurt-Sachsenhausen hat Geschäftsleiterin Jacqueline Posner diverse Heizgeräte im Angebot, wie die handlichen Heizlüfter, etwa so groß wie ein Computerbildschirm, die man einfach an den Strom anschließt, um so für mehr Wärme im Raum zu sorgen. Solche Geräte sind jetzt sehr gefragt, erzählt sie.
Es ist eine Unsicherheit. Ich meine, man will es im Winter ja gerne warm haben. Und man hört halt sehr viel, dass es nur noch eine bestimmte Temperatur gibt, die freigeschaltet wird von den Hausgemeinschaften. Und der Kunde möchte es natürlich warm haben und er kommt da rein und sagt, ich möchte gerne noch ein Heizgerät haben.
Beliebt sind auch die sogenannten Radiatoren, sagt sie. Also große gerippte Heizkörper, die mit Öl gefüllt sind. Auch sie werden mit Strom betrieben, geben aber ihre Wärme erst nach und nach ab. Dafür können sie auch ganze Räume heizen. Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz kann nachvollziehen, dass sich die Menschen jetzt solche Geräte anschaffen.
Für den schlimmsten Fall, dass auch plötzlich die Privathaushalte nicht mehr versorgt würden mit Gas und damit die Beheizung nicht mehr möglich wäre, dann ist das eine Option, eben in einzelnen Räumen zu temperieren, immer unter der Voraussetzung, dass die Stromversorgung stabil bleibt, wobei ich das Worst-Case-Szenario im Moment nicht sehe.
Zwei Dinge gibt er außerdem zu bedenken. Erstens ist Strom immer noch teurer als Erdgas. Zweitens besteht auch die Gefahr von Stromengpässen, wenn plötzlich zu viele Haushalte auf Heizgeräte setzen. Für Johannes Thielen in Frankfurt sind die jedenfalls keine Option.
Das wäre ja völlig irre, wenn jetzt alle noch Strom verbrauchen in der Krisensituation, die wir haben. Man kann sich auch ein bisschen einschränken und reduzieren. Das wird schon klappen.
Das sehen wohl all diejenigen anders, die gerade in Bau- und Elektromärkten für einen Heizgeräte-Boom sorgen.
Wie bekomme ich im Herbst und Winter die Wohnung warm? Auch bei uns in Hessen legen sich immer mehr Leute Elektroheizgeräte zu, um das Problem möglicherweise an der Steckdose zu lösen. Reporterin Jutta Nieswand hatte die Infos dazu. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD Audiothek. Schauen Sie doch da mal rein.